Hallo zusammen. Ja, schön, dass es dann doch so viele bei den doch sehr langen Schlangen in der Kantine geschafft haben, jetzt hier zum Vortrag zu kommen. In den nächsten oder in diesem Block, der ist so ein bisschen zweigeteilt. Zum einen gibt es jetzt zwei Vorträge, die sich doch eher mit öffentlichen Daten im universitären Kontext beschäftigen. Und danach gibt es noch eine Session Lightning Talks. Und wir starten jetzt mit dem Matthias Hinz von der Uni Rostock, der uns ein bisschen was zu offenen Geocaching-Datensätzen in seinem Universitätsprogramm und auch mit Vorlesungsinhalten, die er darauf aufbaut, erzählen wird. Viel Spaß dabei.
Ja, guten Tag. Ich möchte heute etwas erzählen über, wie gesagt, die Analyse von einer Geocaching-Datenbank. Und zwar handelt es sich um die Datenbank der Webplattform opencaching.de. Das ist Europas zweitgrößte Geocaching-Plattform. Und diese Arbeit wurde angefertigt im Rahmen des Projektes OpenGeoEdo als Lerneinheit für fortgeschrittene GIS-User. Zum Kontext, das Projekt OpenGeoEdo wird vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gefördert im Rahmen des M-Funds, und zwar so die letzten 3 Jahre, und wird am Ende der Förderdauer an der Universität Rostock fortgesetzt. Kernprodukt des Projektes ist diese Lernplattform, die die Uni Rostock zusammen mit 3 anderen Projektpartnern aufgebaut hat. Wir vermitteln Expertise und Best Practice-Beispiele im Umgang mit offenen Geodaten sowie Vorlesungen, also offene Vorlesungsinhalte und auch Übungsinhalte. Sie sehen hier die Übersichtsseite zu unseren Grundlagenvorlesungen, zum Beispiel eben Kapitel OpenX, Open Data und GIS. Und hier einige von unseren Fallbeispielen, sowas wie Elektromobilität oder Fernerkundungsdaten, darüber sprechen wir auch. Auf ineas.opengeoedo.de finden Sie da die dazugehörigen Wissenstests und Übungen, die egal wer, also Studierende, aber auch interessierte Laien bearbeiten können und dafür sogar Credit Points von der Uni Rostock erhalten können, und eingebettet darin im Rahmen der Lerneinheit Open Data haben wir also die Open Caching Datenanalyse. Wie ich erwähnt habe, es soll hier um die Analyse der zweitgrößten Geocaching-Plattform gehen. Warum haben wir nicht die größte genommen? Und zwar, weil Opencaching kann man den ganzen Datenbestand abgreifen, und man hat dort auch eine offene API, mit der man arbeiten kann. Das ist bei den Konkurrenzplattformen nicht so sehr der Fall. Man muss sich zwar registrieren für die API, aber man kann wirklich alles finden. Die Daten sind unter einer CC BY ND, also und NC Lizenz lizenziert, also relativ restriktiv. Allerdings habe ich auch direkt beim Open Caching Team angefragt, wie das ist mit unseren Vorhaben, und die haben das sehr begrüßt. Das Einzige, was wirklich sensibel sind, sind praktisch nutzergenerierte, also Texte oder Bilder, die von Nutzern selbst angefertigt wurden. Statistische Analysen zu diesem Zweck sind kein Problem. Es gibt circa Daten über 77.600 Geocaches. Das Ganze ist moderiert. Wenn man das nochmal unterbricht, kommt man auf 26.000 aktive Caches. Und davon sind nochmal 16.800 Caches Teil der Analyse, weil wir gerne Caches haben wollten, die wirklich physisch existieren, und weil wir das Ganze auf das Dachniegebiet konzentriert haben. Konzeptionell, hier sehen Sie, welche Daten wir ausgewertet haben. Sie sehen praktisch, wir haben Geocaches, den Standort für Geocaches mit verschiedenen Attributen, sowas wie oft wurde ein Cache besucht und gefunden oder besucht und nicht gefunden, wie schwierig ist ein Cache und wie schwierig ist das Gelände. Und das Ganze haben wir kontextualisiert mit verschiedenen anderen Datensätzen, zum Beispiel einer Nutzungsdaten oder Daten aus der europäischen Statistik. Speziell haben wir NATS-Regionen, also statistische Regionen der europäischen Statistik benutzt und damit Bevölkerungsdaten und Tourismus, also Statistiken speziell jetzt Übernachtung verknüpft. Außerdem gibt es bei der Geocaching-Datenbank auch Informationen über die Lage in Naturschutzgebieten. Hier sehen Sie das nochmal ganz im Detail mit welchen Datentypen wir haben. Praktisch ist, dass die Geocaches, wie gesagt, per API abgegriffen werden können. Die NATS-Regionen können auch per API abgegriffen werden. Die anderen Datensätze muss man so manuell leider downloaden im Augenblick. Und wir haben praktisch verschiedene Datentypen drin. Wir haben also Punktdaten, wir haben Polygondaten, wir haben Rasterdaten und normale Tabellen, sodass man also als Lernender relativ verschiedene Datensätze dann zur Hand hat. Das ist die Software, die wir benutzen, also auch wieder relativ breites Spektrum an Tools. Im Kern bereiten wir die Daten mit QGIS auf, wobei das Ganze dann auch automatisiert stattfindet über den QGIS Workflow Model Builder. Wir haben auch einige Python-Skripte dazu geschrieben für Prozesse, die so noch nicht existieren. Und im Kern werden die Daten aufbereitet und in eine PostGIS-Datenbank importiert. Und in der PostGIS-Datenbank, also in der PostGIS-Datenbank findet praktisch der größte Teil der Auswertung statt. Was ich hier übersprungen hatte, ist die Modellierung. Da gibt es auch verschiedene Tools, die man da benutzen kann. Also es gibt dieses Tool dBeaver, mit dem man relativ schnell auch sein physisches Datenmodell aus der vorhandenen Daten erstellt, sodass man sich da auch einen guten Überblick verschaffen kann. Und mit den grafischen Modellier hat man natürlich auch schon eine Art Dokumentation darüber, was man so tut. Visualisiert werden die Daten letztlich, man kann wählen zwischen R-Visualisierung oder Excel-Visualisierung für die Statistik und Karten machen wir wieder mit QGIS. Also das Schöne an so einer API ist, dass man relativ schnell auch zu einem Tool kommen kann. Hier sehen wir zwei API-Requests, Beispiele von der Open Caching API. Ich muss einmal kurz die Nase putzen. So, ist der Ton wieder da? Gut. Einerseits kann man mit den oberen Request praktisch die Daten, die Cache-IDs abrufen, die von Geocaches, die um einen bestimmten Punkt gelegen sind. Und mit dem zweiten Request würde man das Ganze dann mit einem GPX-File herunterladen von den Caches, die praktisch die API gefunden hat, limitiert auf, glaube ich, 500 Caches. Das Ganze würde man dann in Python mit solchen Annotationen definieren, welche Inputs brauche ich, so Processing, also die Beschreibung des Prozesses, Inputs und Outputs, also wir brauchen praktisch den Punkt, wir brauchen als Output haben wir das GPX-File und wir brauchen den Radius. Falls Sie WPS4A kennen, das ist da ganz ähnlich und ich glaube, diese Annotationen QGIS sind auch recht neu. Im Python-Skript kann man sich dann ganz dynamisch so ein Request zusammenbasteln und in Action sieht das Ganze dann so aus. Hoffentlich, ja, genau. Also ich gebe dort einen Radius an, habe dort schon auf der Karte den Punkt gewählt und dann sind die Daten dann auch schon da. Ja, prima. So, also das und viele andere haben wir auch ein öffentliches GitHub-Repository. Wenn Sie solche Sachen wiederverwenden können oder einfach mal ausprobieren, ist alles online. Wir haben drei weitere solche Modelle, mit denen wir am Anfang alles automatisieren. Das erste ist praktisch der Import der Geocaching-Daten. Um den ganzen Datensatz auszuwerten, müssen wir praktisch die Datenbank als Ganzes herunterladen. Dann kommt so ein ZIP, also so ein komprimiertes Archiv drin mit Nauta-JSON, nicht GeoJSON-Dateien, JSON-Dateien. Und diese JSON-Dateien müssen dann in ein Format gebracht werden, die PostGIS versteht. Das heißt, wir haben da auch so einen Python-Parser für entwickelt, der das Ganze übersetzt. Und wenn man das dann in PostGIS importiert mit dem Modell, dann sieht das Ergebnis so aus. Und dann würde man noch später in der Analyse eine kleine SQL-Anweisung ausführen, sodass man praktisch die Geocaches auf unser Untersuchungsgebiet, den Dachlin-Raum, beschränkt hat, wobei wir die Maske als Maske, die wieder die statistischen Zonen für unsere ausgewählten Länder, also Deutschland, Österreich und Schweiz und Liechtenstein, als Maske benutzen. Diese werden so mit diesem Modell importiert. Das sind da auch wieder verschiedene Schritte. Also wir bekommen erstmal per API die ganzen europäischen Polygone, also für ganz Europa, und wählen dann anhand der Länderkürze nur die für den Dachni-Raum aus. Das macht der, und dann wollen wir, also NATS-Regionen sind praktisch hierarchisch gegliedert. Man hat halt irgendwie Länderebene, dann hat man Gemeindeebene und Bundesländerebene, und also es gibt vier Hierarchiestufen etwa, und die greifen wir im Prinzip über ein Batch-Skript ab, wobei wir da auch nochmal so ein bisschen verschiedene Auslösungen in dem Modell haben können. Und ja, so funktioniert das. Das ist dann genau. Das wäre dann das Formular für die Batch-Execution des Ganzen, und das Ergebnis sähe dann so aus. Das dritte Modell importiert praktisch alles als Raster, den Raster, und würde das dann wieder zuschneiden anhand der NATS-Region, den Raster auf das Dachni-Gebiet. Und wenn das dann in PostGIS auch drin ist, dann hat man dann wieder ein QGIS das. Ja. Genau, und wenn man eine Daten importiert, kommt, geht eigentlich der ganze Spaß mit SQL los. Das wollte ich Ihnen im Detail ersparen. Ergebnisse, einige Ergebnisse. Es gibt viel, was man da rauskriegen kann, und für die Studenten soll ja auch Raum für Kreativität bleiben. Recht interessant ist, dass man, wenn man so grobe Nutzungsklassen nimmt, dann sind Geocaches relativ gleich verteilt zwischen bebauten Gebieten, Agrargebieten und Waldgebieten. Von der Verteilung her und auch von der Anzahl der Besuche ist ganz interessant, ist das auch proportional mit der Aufteilung. Also es ist nicht so, dass jetzt bevorzugt irgendwie in städtischen Gebieten Geocaches mehr häufiger besucht werden oder so etwas, sondern mehr so anhand der Verfügbarkeit von Geocaches richtet sich das auch, wie oft die besucht werden. Das ist ganz interessant. Im Paper, wo man das in Portugal ausgewertet hat, ist das ähnlich zu beobachten. Auch nochmal so ein Detail, so von den Landnutzungsklassen, so die häufigste Landnutzungsklassen wäre praktisch dieses hier bebaute Fläche, allerdings unterbrochene bebaute Fläche. Dann hat man praktisch verschiedene Waldgebiete als häufigste Klasse, und ja, im Detail kann man das auch nochmal interaktiv hier mit R visualisieren. Das sieht man dann hier, und ich hoffe, das Video geht ab. Das wäre dann Teil der statistischen Visualisierung, dass man so ein Sunburst-Diagramm daraus generiert und dann auch ins Detail gehen kann, wie verteilen sich Geocaches auch in den verschiedenen Nutzungsleveln. Genau. Auch Statistik kann man noch viel weiter in die Tiefe gehen. Also es gibt verschiedene Korrelationen. Die stärkste Korrelation ist natürlich Bevölkerung. Sehr stark relativiert sich allerdings auch ein bisschen, wenn man dann Geocaches pro Kopf nimmt. Und da stellt man eigentlich fest, dass eigentlich mehr Geocaches pro Kopf ist gibt in dünn besiedelten Gebieten, ja. Und man hat hier einige sehr dünn besiedelten Gebiete in hier Prignitz in Brandenburg, vielleicht so ein bisschen die Peripherie um Bayern. Und man hat praktisch in Tirol auch ein Gebiet, wo es wenig Menschen gibt, allerdings viele Caches. Visualisierung haben wir verschiedene. Hier sehen Sie dann auch regional diese NATS-Visualisierung, wo man dann verschiedene Schwerpunkte findet. Also man sieht dann hier auch nochmal die Aufteilung der nach Landnutzungskategorien pro Region. Hier sehen Sie Geocaches pro Einwohner auf praktisch Bundesländer, kantonaler Ebene und das Ganze praktisch auf NATS 2 und auf NATS 3. Da sieht man zum Beispiel dann auch wieder Prignitz in Brandenburg sehr aktiv um Kassel rum, Tirol und Flensburg. Heatmaps können wir auch. Und auch mal so experimentell haben wir angelegt, diese Webmap auf ein Geonode-Portal, das ist nicht, also wir haben das nicht direkt in der Anleitung drin, aber ergänzend dazu wird das Portal, das wir hoffentlich auch bald öffentlich haben, das müsste hier auch ein kleines Video geben. Genau. Das wollte ich jetzt eigentlich vorspulen ein Stück, weiß aber nicht genau, wie es geht. Na gut, 3 Minuten haben wir, glaube ich, noch. Ja, genau, also im Moment haben wir es, kommt dann nur noch die Ausblickfolie und dann sind wir schon fertig. Also hier sehen Sie dann auch nochmal so eine Heatmap. Man kann auch verschiedene Raster, also verschiedene näher reinlegen und bei diesem Geonode-Portal mit MapStore als Client hat man dann auch diese tollen Widgets, wo man zum Beispiel dann reinzoomt in die Karte und pro Kartenausschnitt sehen kann, wie viele Caches wurden gefunden, wie viele nicht gefunden, wie viele Caches wurden mindestens einmal wie heißt das? Empfohlen und noch verschiedene andere Dinge. Also es ist ganz schön, dass man diese Analyse auch sehr schön online bringen kann. Ja. So, also zum Ausblick. Was ich hier präsentiere, ist eine Blaupause im Prinzip auch zum Umgang mit offenen Geodaten, zur Auswertung von Geocaches. Es ist relativ leicht, damit kreativ zu werden, weitere Datensätze reinzubringen. Diese OKP gibt es nicht nur für den europäischen, also für den deutschsprachigen Raum. Es gibt auch Schwesterportale von Open Caching, wo die OKP auch funktionieren müsste. Man kann den Bezug, wir haben ja jetzt den länderübergreifenden Bezug, man kann auch regionale Betrachtung anschließen, man kann zeitliche Entwicklung dann noch weitergehen. Man könnte dann noch mal gucken, warum sind bestimmte Caches sehr beliebt und welche Caches sind besonders beliebt. Also Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und Sie sind herzlich eingeladen, beim entdeckenden Lernen sich da selbst zu verwirklichen. Vielen Dank.
Ja, dann sage ich an der Stelle vielen Dank für den Vortrag und gibt es Fragen aus dem Publikum?
Wir haben auf jeden Fall noch Zeit für einige Fragen.
Ja, da hinten sieht es, glaube ich, ganz gut aus.
Wenn keiner konkret fragt, vielleicht noch eine etwas weiter gespanntere Frage. Würdest du sagen, dass eure Videos, eure Lehrvideos geeignet sind für Anfänger, die vielleicht mal in OpenStreetMap mal ein bisschen gemappt haben, aber ansonsten keine Geoinformationskenntnisse haben, dass ihr quasi fast bei Null anfängt? Oder braucht man da schon ein gewisses Niveau?
Ich glaube, Grundkenntnisse in Computerwissenschaften sind schon angebracht, also so wirklich, dass man ein bisschen mit dem Computer umgehen kann. Allerdings fangen wir auch mit Basis, also wir haben auch leichtere Übungen drin, wir haben auch Grundlagenvorlesungen drin, also nicht nur das, was Sie hier sehen, das ist extra für Fortgeschrittene, aber in unserer Lernplattform haben wir ein breites Angebot auch mit detaillierten Klick-für-Klick-Anleitungen.
Gibt es sonst noch Fragen aus dem Publikum? Da hinten ist noch eine.
Gar nicht? Okay. Und das Projekt steht auch anderen Universitäten offen zur Partizipation, also dass man da vielleicht irgendwie sich sozusagen dieser Lernplattform anschließen kann mit eigenen Inhalten? Oder also wie wäre da eine Partizipation möglich? Also ich...
Partizipation, also wenn Sie wirklich etwas beitragen möchten, irgendwie Inhalte haben, die Sie gerne auf unsere Plattform bringen wollen, dann am besten schicken Sie uns mal eine E-Mail an mich oder Herrn Professor Bill, um dann in engeren Kontakt zu kommen. Wir haben allerdings zum Beispiel für die Lernplattform einfach ein GitHub-Repo, wo man vielleicht auch mal ein Pull-Request so mit Markdown-Dokumenten hat. Und allgemein ist es bei uns so, wir haben alles unter offenen Lizenzen, auch offen, öffentlich verfügbar und wünschen uns Ja, Sie wissen, was ich meine.
Ja, vielen Dank. Danke.
Ich sehe erstmal keine weiteren Fragen aus dem Publikum, von daher, ich habe noch eine. Ich habe mich etwas darüber gewundert, dass bei der Auswertung dann doch eher auf R und auf Microsoft zurückgegriffen wird. Wieso haben Sie sich an der Stelle gegen Python entschieden? Weil ansonsten ist ja der Workshop recht Python-lastig.
Gute Frage. Also weil man sich erstmal für etwas entscheiden muss und wir haben im Institut jetzt die R-Expertise da und es war recht naheliegend, also auch für Statistik diese Statistikumgebung zu nehmen. Wir haben jetzt Python vor allen Dingen für Processing benutzt, R dann für die Statistik. Es ist allerdings total möglich, das zu erweitern und auch zu übertragen.
Ich glaube, das war es dann soweit an Fragen, wenn ich das so richtig sehe. Von daher würde ich sagen, nochmal einen kräftigen Applaus und dann geht es in 5 Minuten mit dem nächsten Vortrag weiter. Mhm.